Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es ist Sommerpause in der Formel 1. Ja, es ist auch letzte Woche eine ganze Menge passiert. Aber wir wollen uns heute mal die Zeit für ein besonderes Thema nehmen. Und zwar überlegen wir ja immer, was können wir denn gerade in so Sommerpausen-Ausgaben machen, was vielleicht nicht überall zu hören ist. Und da haben wir uns überlegt, Formel 1 durch die Linse. Habe ich ja letzte Woche angekündigt und gesagt, so, ja, das ist mal was Besonderes und was anderes. Und das ist heute unser Motto in der Ausgabe. Und mein Co-Moderator, das ist der, der durch eine Linse betrachtet, aber auch sonst am schönsten aussieht, wenn er Alpine-Merchandise trägt. Mal gucken, wie lange noch er dieses Merchandise tragen darf als Fan dieses Teams in der Formel 1. Aber in diesem Podcast wird er wahrscheinlich länger dabei sein, als es Alpine in der Formel 1 noch sein wird. Dennis Lewandowski, hallo Dennis.
Hallo Kevin, das verspreche ich dir. Ich werde definitiv länger als das Alpine-Team sein, weil bei dir ist es einfach am schönsten. Ah. Und ich freue mich sehr auf die Ausgabe heute. Wir haben spannende Gäste. Ich bin wirklich gespannt, was wir heute so alles erfahren zum Thema Formel 1 durch die Linse.
Genau, Gäste nehme ich im Plural. Ich bin Kevin Scheuren und wichtiger als wir beide sind heute unsere beiden Gäste. Nachher im zweiten Abschnitt des Podcasts freuen wir uns auf Tobi Bannerfeld. Er ist Kameramann und Produktionsleiter bei Sky Deutschland, ist seit 2019 mit der Formel 1 unterwegs und ihr kennt vielleicht seinen Namen, aber ihr kennt seine Stimme nicht und ihr kennt auch nicht, was er so macht vielleicht, außer dass er die Kamera hält bei Sky. Er macht noch eine ganze Menge mehr und mit ihm werden wir über das Leben als Kameramann fürs Live-Fernsehen sprechen, über seine Erfahrungen, was so auch Herausforderungen sind, was auch seine Aufgabe als Produktionsleiter ist. Da freue ich mich sehr drauf und für den Anfang, denn so eine Linse, die kann ja nicht nur Bewegtbild aufgreifen, sondern eben auch Standbild, haben wir uns für die Fotografie entschieden und für einen besonderen Fotografen, der uns natürlich sehr nahe steht, weil er hat es geschafft, 2022 das große Starting Grid Gruppenfoto auf der Camel Straight zu schießen für uns. Ein Foto, was für uns, die wir damals alle dabei waren, in Spa natürlich ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz besonderes Foto ist für ein besonderes Wochenende. Unter anderem ja auch Dennis und mein erstes Wochenende zusammen.
Ja, unser, ja in Pink.
In Pink. Also schöner wurde es nicht mehr. Bernd Erlof ist da. Bernd Erlof ist Inhaber der Firma CircuitPix oder der Seite CircuitPix.de und ist unter anderem einer, dessen Fotos, nicht nur seine, sondern auch die seiner Kollegen, können wir auch gleich mal drüber sprechen, bei Formel1.de seht, denn die arbeiten auch sehr eng zusammen. Bernd, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Kevin, hallo Dennis. Vielen Dank für die Einladung heute. Ich freue mich.
Erstmal die Frage an dich. Wie geht's dir? Du hast dich ja leider bei der Formel 1 ein bisschen verletzt zuletzt.
Ja, es geht langsam bergauf. Mein Arm ist noch ein bisschen verletzt. Das wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis der wieder komplett gängig ist. Aber die Schmerzen sind weg. Von daher, ich blicke da mal positiv in die Richtung, dass ich demnächst wieder fit bin.
Das ist das Wichtigste, das sollst du werden. Und heute wollen wir mit dir über deine Leidenschaft für die Fotografie sprechen. Aber bevor wir das tun, die Leute kennen dich ja so noch gar nicht. Vielleicht stellst du dich mal selber vor. Wer ist eigentlich Bernd Erlof?
Bernd Erlof ist ein 47 Jahre alter Fotograf, der hauptsächlich in der Formel 1 unterwegs ist. Ich komme aus dem Sauerland. Und ja, bin mittlerweile seit 2006 mit der Kamera immer wieder bei der Formel 1 unterwegs.
2006, mein Gott, also das ist auch schon eine verdammt lange Zeit. Fotografie ist Leidenschaft. Fotografie, ich finde, Fotografie ist was ganz, ganz Tolles, aber Sportfotografie, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, stelle ich mir auch sehr herausfordernd vor. Aber lass uns erstmal darüber sprechen, wie du zur Fotografie gekommen bist. Wann hat es dich gepackt und wann wusstest du, das würde ich gerne auch beruflich machen?
Ja, das hat, muss ich vielleicht mal ganz vorne anfangen, 1999 bei mir begonnen. Da bin ich mit meinen Kumpels ab da so die ersten Male zur Formel 1 gefahren. Barcelona war mein erstes Rennen 99, wo ich dann als Zuschauer auf der Tribüne gesessen habe. Und da hat mich das Formel-1-Virus einfach gepackt. Wir sind dann die nächsten Jahre regelmäßig immer so zu ein, zwei Rennen im Jahr gefahren. Irgendwann kam dann halt so dazu, dass man die Digitalkamera mitgenommen hat. Das war ja so Anfang der 2000er, ging das langsam damit los. Und hat dann auch angefangen, von der Tribüne aus zu fotografieren, bis dann irgendwann der Wunsch aufkam, da vielleicht mal mehr rauszumachen, dass man öfters zur Formel 1 kann, dass man vielleicht auch näher ans ganze Geschehen drankommt und nicht immer nur von der Tribüne aus seine Fotos macht. Und ja, dadurch hat sich diese Idee halt so nach und nach entwickelt.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Also nicht nur in Bezug auf die Formel 1, sondern auch auf deine Leidenschaft zur Fotografie. Also wie ist das entstanden?
Ja, das kam durch die Formel 1.
Ach, das kam durch die Formel 1. Das ist ja
Genau, das
witzig.
kam durch die Formel
Ach,
1.
krass, okay. Ich dachte, das wäre sowas gewesen, das vielleicht schon vorher irgendwie da war, aber ach, krass. Also durch die Formel 1 hat sich deine Leidenschaft zur Fotografie erst quasi gebildet.
Genau, durch die Formel 1, durch die Fotos, die man halt von
Cool.
den Tribünen aus, von den Naturtribünen aus gemacht hat, da kam so, ja, dieses Faible dafür, dass das doch ganz schön Spaß machen kann, sowas.
Aber ganz ehrlich, mit so einer Digitalkamera von der Tribüne. Also ich habe noch so Bilder von meinem ersten Formel-1-Rennen 2002 in Barcelona. Das verbindet uns. Unser
Ah
erster beider Orte war Barcelona. Da hatte ich damals so eine Kamera von meinen Eltern. Das war wahrscheinlich, also nix Digitalkamera 2002. Das war tatsächlich eine Vollfilmkamera. Und die Fotos
ja.
kannst du dir teilweise nicht ansehen. Also das ist ja furchtbar. Also was ich da fotografiert habe oder was ich zumindest gehofft habe zu fotografieren, die muss ich eigentlich nochmal
Ja.
raussuchen bei meinen Eltern. Also so einfach ist das gar nicht
Nee,
gewesen.
so einfach ist das gar nicht. Das war damals auch schon für die Zeiten eine relativ hochwertige Digitalkamera, die ich mir da zugelegt hatte, mit einem ordentlichen Zoom schon da dran. Und gut, vergleichbar mit den Fotos, die man da heute schießt, ja, ist das von der Qualität her damals wahrscheinlich katastrophal gewesen.
Was ich ganz geil finde,
Aber
ist, ja.
das hat halt so das Interesse und das Faible dafür bei mir geweckt, da vielleicht einfach mal auch noch mehr rauszumachen.
Was ich ganz geil finde, ist, dass ja auch heute, das haben wir jetzt wieder in Spa gesehen, wenn die Fans gezeigt worden sind, kommen ja Leute auch wirklich mit den größt erlaubtesten Kameras an die Strecke. Ja, es gibt da ja auch Richtlinien, was du so mitbringen darfst, auch an Objektiv und sowas. Die sich da echt also an die Spots stellen und wirklich auch wie ihr da unten seid, die quasi dann mit den Autos mitgehen und versuchen da ihre Fotos zu schießen, ne?
Ja, das fällt mir auch immer wieder auf, dass das in den letzten Jahren deutlich mehr geworden ist, dass die Fans da mit wirklich hochwertigem Equipment auf den Tribünen stehen und auch teilweise wirklich gute Fotos abliefern. Das sieht man immer wieder bei Social Media in den ja, einschlägigen Gruppen, wo dann solche Fotos auch veröffentlicht wird. Also da sind viele bei, die können auch wirklich was.
Muss natürlich die Frage stellen, dich als Fotograf, der damit natürlich Geld verdienen möchte, ärgert dich das auch ein bisschen?
Ich glaube nicht, dass diese Fotos auf den Markt kommen, wo sie verkauft werden. Von daher kann ich damit, glaube ich, noch ganz gut leben.
So, und dann die Formel 1, das Faible für die Fotografie geweckt. Wann war dann klar, ich würde mich gerne mal für die Formel 1 akkreditieren lassen. Und dieser Akkreditierungsprozess, der ist ja schon für uns als schreibende Zunft manchmal echt problematisch, ja? Da musst du uns auch mal mitnehmen. Wie ist das so, wenn du als No-Name-Fotograf, und ich weiß nicht, ob du damals dann schon irgendwie eine Agentur hattest, die dich dann dahin geschickt hat, oder wie das dann lief vor deinem ersten Formel-1-Rennen, wo du wirklich als Fotograf auch akkreditiert warst?
Also das war dann 2006, als ich die erste Akkreditierung in der Formel 1 hatte. Das waren die Testfahrten, die damals in Jerez de la Frontera in Südspanien stattgefunden haben. Das war damals alles noch viel einfacher, als es heute der Fall ist. Der Akkreditierungsprozess, der wurde dann noch direkt über die Rennstrecke gemacht. Und die haben auch vielleicht damals noch nicht ganz genau so hingeschaut, wie es heutzutage die FIA macht. Heutzutage läuft das alles direkt über die FIA und die Anforderung an die Fotografen, die ist schon sehr hoch. Man muss sehr viele Nachweise liefern, regelmäßig, was mit den Fotos passiert, wo die veröffentlicht werden. Einfach aus dem Grund, dass da nicht sich jeder anmeldet, der einfach nur für seine Festplatte da fotografieren möchte oder sich einfach nur im Paddock frei bewegen will.
Waren die,
Ja, damals hat man eine E-Mail an die Rennstrecke geschrieben, dass man kommen möchte, und das wurde dann in der Regel dann auch schon so akzeptiert. Da hat man vielleicht noch eine, zwei Veröffentlichungen mitgeschickt und dann war das gut. Das wäre heute so nicht mehr möglich.
Und wie war das so dein erstes Mal dann bei den Testfahrten 2006 in Jerez? Also wie aufgeregt warst du? Wie viel haben dann auch andere Kollegen dir so ein bisschen geholfen? Weil das stelle ich mir gerade unter Fotografen, das sieht man ja auch ganz häufig irgendwie, wenn du so rote Teppichfotografen siehst, ja. Die prügeln sich ja schon teilweise, ja, um die besten Fotos, weil ich meine, am Ende des Tages geht es darum, die Bilder zu verkaufen und sich den Lebensunterhalt dadurch zu verdienen. Wie ist das da bei der Formel 1 gewesen für dich? Sind da die Fotografen, ist man da näher beieinander oder ist es so, man hat mit dem einen ein bisschen mehr zu tun, mit dem unterhält man sich und der andere, ja, mit dem kommt man nicht so klar, da geht man sich dann aus dem Weg. Wie muss man sich das vorstellen?
Also als ich damals das erste Mal dann nach Südspanien runtergeflogen bin, war natürlich die Aufregung erstmal groß. Das erste Mal, das alles so nah zu sehen. Man musste sich erstmal orientieren, wo kann ich hin, wo darf ich hin, wie bewege ich mich an der Rennstrecke. Dadurch, dass ich da auch niemanden kannte, war das ja erstmal ein bisschen schwierig, sich da zu orientieren. Wir waren aber damals schon zu zweit da mit dem Martin Wittschnee zusammen. Kevin, du kennst den auch. Ja. Wir haben uns in Spa und in Zandvoort mal zusammen getroffen.
Genau.
Ja, und wir haben uns dann einfach zusammen da irgendwie den Weg da durchgesucht, wo wir hin dürfen, wann wir in die Boxengasse dürfen. Bei den Testfahrten ist es immer schön, die Autos fahren im Prinzip den ganzen Tag. Ich glaube, damals waren die Testfahrten sogar immer noch mit beiden Autos pro Team. Und dadurch war es dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, möglichst schnell immer die Fotos zu bekommen. Man hatte so viel Zeit, sich da an der Strecke dann frei zu bewegen und dann seine Bilder da zu machen. Heutzutage, wo man dann doch schon sehr oft da war bei der Formel 1, hat man auch viele Leute kennengelernt, andere Fotografen, mit denen man sich dann auch regelmäßig unterhält oder auch zusammen abends noch was unternimmt. Das ist eigentlich gar nicht so ein großes Gegeneinander da. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Community. Mit den meisten kommt man da sehr gut klar. Also es ist mir noch nie irgendwie so vorgekommen, dass man da von anderen weggejagt wird oder unerwünscht ist. Da jeder nimmt Rücksicht auf den anderen und das macht Spaß mit denen.
Was war dein erster Grand Prix, den du dann fotografiert hast in der Formel 1?
Das war dann auch in Barcelona wieder. Das war dann, ja, da irgendwas verbindet mich mit der Strecke. Ja, das war dann mein erster Grand Prix, den ich fotografieren durfte nach einigen Jahren, wo ich nur die Testfahrten oder wir nur die Testfahrten gemacht haben. Die ersten Akkreditierungsanfragen von der FIA, die wurden dann auch abgelehnt, und aber irgendwann reichten dann unsere Referenzen, dass sie uns dann auch als Fotoagentur für die Rennen akzeptiert haben.
In welchem Jahr war das?
Das war 2019 dann.
Ach krass, 13 Jahre später, ne, von deinem ersten, wow, okay, aber da musstest du wirklich beständig sein wahrscheinlich. Wie viele Akkreditierungsanfragen wurden abgelehnt bis dahin? Konntest du das zählen? Oder?
Das war eigentlich nur eine einzige, die da abgelehnt wurde. Ich hatte das dann irgendwann mal versucht, mich für Rennen zu akkreditieren, und ja, da wollten sie uns nicht. Dann habe ich das ein paar Jahre später dann nochmal wieder versucht und hatte dann halt auch mehr Sachen im Gepäck, die ich nachweisen konnte. Bis da haben wir dann auch schon mit dem Motorsport Network da viel zusammen gemacht, und ja, ab da war es dann eigentlich ein Selbstläufer.
Die technologische Entwicklung bei den Kameras, die geht ja, oder die, also seit den frühen 2000ern ging das ja wirklich im Eiltempo voran. Gerade die Formel 1 ist ja so durch die Geschwindigkeit da auch vernünftig scharfe Fotos, aber gleichzeitig die Bewegung, die Dynamik hinzubekommen. Das stelle ich mir ja super schwer vor. Also wie gesagt, hier bei mir mit meiner damaligen Kamera konntest du es eh vergessen. Ich finde jetzt so mit dem Smartphone kriegst du es eigentlich auch ganz gut hin, aber noch bei weitem nicht so, wie du es mit einer wirklich professionellen Fotokamera hinbekommst. Wie hat sich das technologisch für dich in der Arbeit in den Jahren von 2006 bis jetzt 2024 entwickelt?
Ja, die Kameras, die sind mittlerweile sowas von brutal gut geworden. Die haben sich so weiterentwickelt. Man muss sie natürlich auch bedienen können. Diese ganzen professionellen Kameras, die haben zum Beispiel keinen Automatikmodus. Da muss man schon wissen, was man einstellt, um dann auch das zu fotografieren, was man aufs Bild haben möchte am Ende. Wie du schon sagst, es ist vielleicht gar nicht so schwer, einfach ein gestochen scharfes Bild hinzukriegen, wo alles scharf ist. Aber viel interessanter sind ja eigentlich die Bilder, wo das Auto scharf ist und vielleicht der Hintergrund verschwommen ist. Das heißt, ich muss die Kamera mitbewegen, ich muss die Kamera dafür richtig einstellen, mit den Verschlusszeiten spielen und trotzdem die Belichtung dann drauf anpassen. Das ist einfach so eine Sache, das lernt man im Laufe der Jahre, wie man mit so einem Equipment da umzugehen hat.
Ja, da erinnere ich mich auch an ein, zwei Fotos von dir, Bernd. Die hattest du, glaube ich, in unserer Gruppe mal geteilt, wo du auch sagtest, dass du ein bisschen damit gespielt hast. Ich glaube, es war Monaco, ne? Das waren sehr, sehr beeindruckende Bilder, die du da gemacht hast, auf jeden Fall.
Vielen Dank. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, welche Bilder das waren, wenn es aber...
Ich glaube, das war Raskas. Da hast du beim Rausfahren aus Raskas hast du das, glaube ich.
Ah, das kann sein, ja. Genau, sowas kriegt man dann halt mit extrem langen Verschlusszeiten hin und man muss die Kamera dann im Prinzip exakt mit der Geschwindigkeit, die sich das Auto bewegt, auch mitbewegen.
Bitte was, bitte?
Also ich stelle eine extrem lange Verschlusszeit ein.
Nein, aber dass die Kamera mitbewegen. Wenn so ein, also du hast ja das Foto zum Beispiel auf der Camel Straight von uns gemacht, ja? Also ja, genau. Die kommen da mit 300 km/h hin. Also wie soll man denn die Kamera so schnell mitbewegen? Wie soll das gehen?
Ja, das geht. Das ist alles eine Übungssache.
Verrückt, Alter.
Das ist alles machbar. Man braucht eine gewisse Zeit, bis das wirklich funktioniert. Der Ausschuss, der ist auch relativ groß dann dabei, aber das ist alles Übungssache. Das wird wahrscheinlich mit einfachen Kameras und einfachen Objektiven sicherlich auch nicht so gut hinhauen wie mit einer hochwertigen Kamera, mit einer professionellen Ausrüstung. Das ist dann halt nicht das Material, was man im Saturn oder Mediamarkt kauft.
Na klar. Dennis? Ja?
Ja, ich glaube wirklich, also das ist einem auch ja nicht so bewusst, ne, wie viel Technik da wirklich hintersteckt. Man denkt ja heutzutage, ja gut, durch Smartphone bedingt, du drückst drauf und irgendwie alles andere regelt sich schon, aber wie viel Handwerk da wirklich hintersteckt, das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Genau, wie gesagt, diese ganzen Profikameras, die haben alle keine Automatik, wie das vielleicht das Handy über eine KI, die möglicherweise im Hintergrund noch mitläuft. Da muss man so ein bisschen das Handwerk auch schon verstehen, wie die einzelnen Parameter, die einzustellen sind, miteinander funktionieren.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Technik ist ein gutes Stichwort. Wie viel Technik hast du an so einem Wochenende dabei?
Ich nehme in der Regel 2 Kameras mit. Ich hänge aus verschiedenen Gründen an der Marke Nikon. Ich weiß nicht, ob ich das hier nennen darf. Denke mal ja, oder?
Natürlich, klar. Warum? Warum Nikon?
Die haben damals bei der Formel 1 immer den besten Event-Support meiner Meinung nach geleistet. Bei den Testfahrten war Nikon immer vor Ort und man konnte sich da Equipment ausleihen, Kameras, Objektive, je nachdem, was man da brauchte. Manchmal nur Kameras, manchmal nur Objektive, manchmal beides. Und das war so der Grund, für mich auf Nikon zu setzen.
Ist das auch heute noch so? Also gibt es so Support für Kameras auch vor Ort?
Ja, das ist heute auch noch so. Nikon und Canon sind in der Regel bei den meisten Formel 1 Grand Prix dabei. Die haben dann große Boxen mit Ausrüstung dabei, wo man sich dann dran bedienen darf, sich das Material dann leihweise für den Tag mal mitzunehmen.
Ach krass, cool. Also 2 ja. Kameras und dann was noch?
Genau, also ich habe 2 Kameras dabei und in der Regel gehe ich dann mit 4 Objektiven los. Da starte ich bei einer Brennweite von 24 bis 70 Millimeter, dann von 70 bis 200. Das ist so ein absolutes Allround-Objektiv. Dann habe ich noch ein sehr hochwertiges Objektiv. Das kann von 200 bis 400 Millimeter zoomen, die Brennweite. Und noch etwas günstigeres, das macht von 200 bis 500. Dieses 200 bis 400, das ist halt extrem lichtstark. Das macht es auch extrem teuer und extrem schwer, aber das liefert auch sehr gute Qualität.
Kannst du uns vielleicht kurz erklären, für was brauchst du welches Objektiv? Also welche Bilder nimmst du mit welchem Objektiv am besten auf?
Ja, also was ich im Paddock so mache, wenn wir da Porträts machen, das mache ich meistens mit so einem 70-200, 2,8er Lichtwert. Wenn wir die Fahrer im Ganzen fotografieren, das mache ich mit dem kleinsten Objektiv, das ist das 24-70. An der Strecke, wenn man die Autos nah dran holen will, dann braucht man halt das große, die große Brennweite, 400, 500 Millimeter. Wenn ich an der Strecke aber auch unterwegs bin und die Autos vielleicht von der Seite komplett drauf haben will, dann gehe ich auch wieder von der Brennweite runter. Dann kommt auch das 24-70 oder das 70 bis 200 Millimeter drauf. Dadurch, dass ich aber immer mindestens zwei Kameras dabei habe, muss ich die Objektive auch nicht ständig wechseln. Das macht es dann etwas einfacher und man ist einfach schneller damit.
Wie genau ist das oder wie müssen wir uns das vorstellen, Bernd? Welche Punkte oder du hast ja Strecken, die du mehrfach besucht hast. Welche Punkte gehst du ab? Wie positionierst du dich und gehst du wirklich die ganze Strecke ab oder hast du auch nach den Jahren feste Punkte, wo du genau weißt, da kann ich mit dem Objektiv genau das Foto schießen, was ich schon möchte?
Also man lernt natürlich die Strecken kennen, weiß in der Regel, welche Spots man besuchen möchte. Es hängt dann noch ein bisschen davon ab, wie groß die Strecke ist. Wenn ich zum Beispiel nach Spa fahre, da schaffe ich es zum Beispiel nicht, während des Rennens die Strecke einmal komplett zu umrunden. In Budapest ist das schon eher möglich. Da fange ich dann in der Regel bei der Kurve 1 an, wo ich den Start fotografiere und arbeite mich dann in Budapest zum Beispiel in der Regel einmal um die ganze Strecke rum, weil die ist relativ kurz. Das ist in den anderthalb Stunden ziemlich easy machbar. In Spa wäre das nicht möglich, weil die Strecke einfach zu lang ist. Da sind die Wege zu lang.
Und was sind so deine bevorzugten Motive? Also es geht ja für dich als jemand, der das beruflich macht, ja auch darum, Fotos zu verkaufen. Ist das dann wirklich so, dass auch da zum Beispiel Fotos der Top-Teams die für dich lukrativer sind, weil sie einfach mehr gekauft werden als von den Hinterbänkler-Teams? Oder wonach entscheidest du auch, welches Motiv du jetzt in die Linse nimmst?
Also die Motive, ich nehme einfach erstmal das, was kommt. Ich versuche jedes Auto, was an mir vorbeifährt, zu fotografieren. Was sich am Ende besser verkauft, ist dann in der Regel das, über die Fahrer oder Teams, wo dann auch hinterher drüber berichtet wird. Ich sag mal, der Sieger von so einem Rennen, der verkauft sich sicherlich besser als einer, der den vorletzten Platz belegt hat. Ja, aber ich suche da jetzt nicht die Motive speziell nach aus. Da kommt jetzt Max Verstappen, den fotografiere ich. Und als nächstes kommt der Logan Sargeant, den fotografiere ich nicht. Also ich nehme einfach alles mit und suche am Ende die besten Fotos raus, die ich dann hochlade.
Okay, und wahrscheinlich so der goldene Löffel ist dann wahrscheinlich, wenn in deiner Nähe ein Unfall passiert und du da eventuell dann vielleicht auch wirklich, wir haben das Thema ja öfter gehabt, also so Fotos vom Unterboden und so. Also ist das auch was wenn es dann passiert, für dich eine Sache ist, wo du wirklich dann auch gute Verkaufszahlen durch hast?
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Letztes Jahr in Monaco, da war der Sergio Perez im Qualifying abgeflogen, hatte da einen ziemlich heftigen Crash. Und das Auto in Monaco wurde dann mit dem Kran hochgehoben, um es von der Strecke zu schaffen. Und ich war in der glücklichen Position, dass ich quasi direkt darunter stand. Und ich glaube, das war letztes Jahr das meistverkaufteste Foto bei mir. Dieser Unterboden vom Red Bull, den ich da auf die Linse draufgekriegt habe.
Jetzt darfst du wahrscheinlich nicht verraten, welche Teams sich bei dir gemeldet haben.
Ne? Die Teams, die haben sich gar nicht gemeldet, weil sowas wird alles über die Agenturen dann gekauft. Also es ist ja nicht, dass dann einer direkt zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte das Foto haben. Das wird einfach alles über Agenturen dann gekauft.
Ja, wenn ich Red Bull gewesen wäre, ich hätte gesagt, hallo, was muss ich dir geben, damit du das Foto bitte löscht?
Ja, genau. Aber die sind nicht an mich herangetreten. Von daher habe ich das Geld dann über die Verkäufe generiert.
Darfst du als Fotograf eigentlich überall stehen an der Strecke?
Es gibt an der Rennstrecke sogenannte Red Zones. Da dürfen wir uns nicht aufhalten. Das ist einfach ein Grund der Sicherheit. Da sind dann oft die Schutzplanken nicht ausreichend oder es ist einfach zu gefährlich, aus anderen Gründen da zu stehen. Da gibt es immer ein Dokument von der FIA vor jedem Rennen und da sind diese roten Bereiche ausgeschildert und da dürfen wir dann nicht hin. Aber das ist in der Regel sehr wenige Stellen an der Rennstrecke. Ansonsten können wir Fotografen uns da eigentlich frei bewegen.
Bist du denn schon mal in so eine heikle Situation gekommen? Ich erinnere mich da zum Beispiel, ich glaube, es war letztes Jahr in Australien, wo auch Trümmerteile umhergeflogen sind und Leute verletzt haben. Hast du sowas auch schon mal erleben müssen oder bis jetzt glücklicherweise nicht?
Ich hatte bis jetzt glücklicherweise immer das Glück, dass ich meinen Kopf noch nicht einziehen musste, weil irgendwie ein Auto eingeschlagen ist direkt an der Stelle, wo ich stand. Ich habe schon den einen oder anderen Dreher drauf gekriegt, aber jetzt keinen Unfall, wo ich mich wirklich vor Trümmerteilen verstecken musste. Da hatte ein Fotograf in Monaco dieses Jahr etwas weniger Glück, den hat es da auch bei dem Startcrash erwischt, aber er ist auch mit ein paar kleinen Verletzungen nur davongekommen. Bei der Siegerehrung am Ende war er schon wieder dabei. Aber das sind so Bilder, die man einfach nicht sehen möchte.
Absolut.
Von daher sind diese roten Zonen sicherlich gerechtfertigt und gut, dass es die dann auch gibt. Einfach zum Schutz der anderen.
Wir hatten jetzt in Österreich den Fall, dass einer in so einer Red Zone stand, weswegen der Start ja einmal abgebrochen werden musste. Ich glaube, es war beim Sprint am Samstag.
Genau.
Gibt es dann auch nochmal so ein von der FIA so ein kommunizieren alle Fotografen hier, passt mal auf, da müsst ihr wirklich, wirklich drauf achten, wenn dann auch der Rennbetrieb darunter leidet, dass ihr da nicht richtig steht, also dass es da dann auch wirklich Ärger gab. Gab es auch Ärger für den Kollegen, dem das passiert ist?
Also zuerst, diese Stelle war erstmal nicht als rote Zone ausgewiesen. Es gab da beim Sprintrennen ein paar Fotografen, die da standen und das Sicherheitspersonal wollte die von der Leitplanke weghaben. Die haben dann scheinbar das Diskutieren angefangen und haben sich halt darauf berufen, dass das keine rote Zone ist. Und daraufhin wurde der Start dann verschoben. Die Leute wurden dann weggeschafft und nach der zweiten Einführungsrunde konnte es dann losgehen. Es gab dann später von der FIA eine E-Mail an alle Fotografen, dass es diesen Vorfall da gegeben hat. Und für den Start am Sonntag wurde diese Stelle dann, das war Ende der Startzielgeraden, wurde 5 Minuten vor Rennstart als rote Zone deklariert. Und ich glaube, es waren die ersten 2 Runden, wo es noch als rote Zone deklariert wurde. Einfach damit beim Startgetümmel da die Fotografen sicher sind. Wo vielleicht da an der ersten Kurve ein Unfall passieren könnte, weil sich da einfach alles aufeinander trubelt. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendein Fotograf da mit Konsequenzen zu tun hatte. Da habe ich nichts mitgekriegt. Okay, ich glaube, das ist dann einfach so vergessen worden oder ignoriert worden, da die Leute nochmal persönlich zu ermahnen oder den Konsequenzen auszusprechen.
Das ist natürlich bitter, wenn das so eine Stelle ist, wo man natürlich geile Fotos machen könnte, theoretisch. Ne? Wenn
es besonders ist eine sehr schöne Stelle. Man kann die Autos da wirklich super von vorne und auch von hinten, wenn sie in die erste Kurve reingeht, fotografieren. Aber da ist halt überhaupt kein Zaun, einfach nur die Leitplanke. Die sind sehr schnell da, die Autos. Das ist schon ein Punkt, wo man sich wirklich auch als Fotograf denkt, wow, das ist gefährlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was sind denn so jetzt nach den Jahren, und du hast ja gesagt, seit 2019 machst du ja auch Grand Prix, hast du denn auch eine Lieblingsstrecke und vielleicht auch eine Strecke, wo du sagst, boah, da ist es als Fotograf wirklich gar nicht schön oder am problematischsten, was Bilder angeht oder auch das Drumherum?
Ich glaube, die Lieblingsstrecke oder der Lieblings-Grand Prix, der wird ja jeder Fotograf das Gleiche sagen, das ist meiner Meinung nach definitiv Monaco. Das ist halt so ein Grand Prix, der was Besonderes ist. Eine Rennstrecke, die ich überhaupt nicht mag, ne, gibt es eigentlich gar nicht. Ich fahre zu allen Strecken gerne hin. Es macht mir an allen Strecken Spaß zu fotografieren. Es ist überall eine neue Herausforderung. Immer wieder andere Spots, andere Ideen, die man da entwickeln kann. Von daher kann ich da jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie eine Strecke gibt, die mir nicht so gefällt.
Herausforderung.
Aber das Highlight im Jahr ist halt einfach immer Monaco, das Ganze drumherum, das Flair. Es gibt da so viele schöne Stellen zum Fotografieren. Eigentlich müssten wir da noch ein viertes und ein fünftes und ein sechstes Schweißtraining haben.
Da bist du wahrscheinlich der Einzige, der das so sieht. Du hast das Wort Herausforderung genannt. Was sind so typische Herausforderungen für dich an einem Formel-1-Rennwochenende, wenn du mit den Kameras vor Ort bist?
Ja, eine Herausforderung ist halt, immer ein gutes Foto zu schießen. Das umsetzen zu können, was man sich vorstellt. Manchmal klappt das nicht, weil man vielleicht zu spät an dem Spot erscheint und schon ein anderer Fotograf da gerade das Loch im Zaun belegt hat. Das ist zum Beispiel in Monaco auch immer eine Herausforderung. Alle möchten gerne die Autos, wie sie aus dem Tunnel rauskommen, fotografieren, aber die Plätze sind da sehr begrenzt. Es ist da sehr schwer, eine gute Stelle zu finden, um genau diese Einstellung hinzukriegen. Und da ja, geht dann oft wertvolle Trainingszeit für drauf, wenn man wartet, dass der Fotograf 1 dann da Platz macht, dass man selber dann auch dahin kann. Das ist halt immer so eine Herausforderung, den guten Spot zu erreichen. Da muss man dann einfach schnell sein, rechtzeitig losgehen.
Und was war so, oder kannst du heute sagen, was vielleicht dein bestes Foto oder dein lukrativstes Foto war? Also hast du so ein Foto, wo du sagst, das war bis jetzt mein Highlight in, wenn wir von 2019 reden, in 5 Jahren Formel 1, wo du vielleicht auch was mit verbindest oder was für dich aus anderen Gründen vielleicht ganz besonders ist?
Ja, das ist schwierig, das so jetzt an einem Foto festzumachen. Es gibt so viele Lieblingsfotos oder, ja, ich sag's mal, Lieblingsfotos, die man so schießt. Es gibt ein Foto, das habe ich mal am Hockenheimring geschossen. Da ging der Max Verstappen in die erste Kurve rein und hat da unheimlich viele Sparks hinten rausgehauen. Das ist ein Bild, was mir sehr gut gefällt. Singapur ist auch immer sehr gut für diese Funken fotografieren. Da auf der, ich glaube, Raffles Avenue nennt sich das. Da setzen die Autos immer auf, das sind sehr schöne Motive. Monaco im Tunnel ist auch immer was Besonderes, weil man das halt nicht auf jeder Rennstrecke fotografieren kann, sowas. Jetzt so ein absolutes Lieblingsfoto oder lukrativstes Foto kann ich jetzt an einem Foto gar nicht ausmachen. Das ist vielleicht so eine Handvoll oder vielleicht auch 10 Fotos, wo ich sagen würde, das sind so meine Highlights, die mir am besten gefallen.
Okay.
Fotos machen ist das eine, dann müssen die ja irgendwo hochgeladen werden, die müssen bearbeitet werden. Wie schaffst du diesen Spagat dann noch?
Genau, das ist dann die Zeit, die zum Beispiel zwischen den freien Trainings genutzt wird. Nach der Session geht es ins Media Center, da hat jeder Fotograf seinen Schreibtisch, seinen Arbeitsplatz, so wie die Journalisten auch. Und dann geht es ans Aussuchen der Fotos. Dann werden die Fotos bearbeitet. Also ich habe auch so den Anspruch an mich selber, dass ich aus jedem Foto, was ich zu der Agentur hochlade, versuchen möchte, das Beste zu machen. Deshalb geht jedes Foto bei mir einmal durch den Adobe Lightroom durch. In der Regel schneide ich die Fotos vielleicht ein bisschen aufs perfekte Format hin, richte sie aus, dass sie gerade sind, wenn Menschen drauf sind. Die Autos, die müssen nicht immer unbedingt gerade sein, finde ich. Dann passe ich einfach so, ja, die Belichtungskorrektur an, dass es einfach ein gutes Bild ist, ein perfektes Bild in meinen Augen dann ist. Das dauert, ja, je nachdem, wie viele Fotos man durchzieht, dann schon wirklich die komplette Zeit zwischen zwei Trainings oder zwischen Training und Qualifying. Das ist so auch ein, ja, geht viel Zeit für drauf an so einem Formel-1-Wochenende, wo man einfach dann nur hinterm Monitor sitzt. Und dann, wenn die Fotos so bearbeitet sind, wie ich sie gerne haben möchte, kommt dann noch der unangenehmste Teil, was mir gar nicht so viel Spaß macht. Jedes Foto muss auch beschriftet werden. dass die Redakteure das später auch in ihren Suchmaschinen finden können.
Ah, das heißt also Personen, die du da abgelichtet hast und
genau,
Autos.
Genau, das ist so eine Datei, so eine Vorlage, die man einmal über sämtliche Fotos drüber zieht. Da steht dann die Veranstaltung drin, da steht das Datum drin, da stehen die Copyrights drin, wem das Foto gehört und sowas. Und danach muss dann halt auch noch jedes Gesicht, jeder Fahrer eingetragen werden, wer da drauf zu sehen ist, damit es dann hinterher halt auch gefunden werden kann. Das ist immer so die Arbeit, die undankbare Arbeit, das macht am wenigsten Spaß, aber das muss halt sein.
Gehört dazu.
Ja,
gut.
Ja, aber das ist halt auch so ein Punkt. Ich meine, Kevin ist ja wesentlich erfahrener, was Medienarbeit angeht, als ich, aber ich als Fan, das sind halt so Sachen, die man auch gar nicht so auf dem Schirm hat, was dann noch alles damit verbunden ist, nachdem man solche Fotos geschossen hat. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend.
Genau, da geht auch sicherlich die Hälfte vom Tag drauf, wo man einfach nur hinterm Monitor sitzt. Das ist dann nicht so die schöne Zeit, wo man sich im Paddock aufhält, die Gesichter fotografiert oder an der Strecke ist, die Autos fotografiert. Da geht sicherlich die Hälfte vom ganzen Arbeitstag für drauf, dass man einfach nur hinterm Rechner, hinterm Monitor sitzt. Im optimalen Fall hat man vielleicht noch einen zweiten Kollegen dabei, der da Arbeit mit übernehmen kann oder möglicherweise vielleicht einen sogar, der zu Hause sitzt, dem man einfach ein Paket an Fotos schicken kann und sagt, hier, mach das bitte fertig. Das haben wir aber nicht an jedem Wochenende so. Deshalb muss man da dann selber durch.
Lass uns mal über circuitpics.de sprechen. Wie kam es dazu und wer ist da so alles mit dabei mittlerweile? Also es ist ja ganz schön angewachsen, das Team über die Jahre.
Genau, das ist mittlerweile ganz schön angewachsen. Wir haben mittlerweile ein Team aus 7 Fotografen. Da sind wir 5, die in Deutschland leben, einer, der in Italien lebt und ein Schweizer Fotograf ist noch mit dabei. Und ja, wir teilen uns dann am Jahresanfang im Prinzip die Saison so auf, dass wir möglichst viele Rennen im Kalender dann abdecken können.
Und das heißt also, ich kann auch als, ich sag mal, normaler Bürger hingehen und sagen, Leute, ich hätte gern für mein Wohnzimmer ein schönes Foto von Max Verstappen und kann auf euch zukommen und da eins erwerben, das man dann benutzen kann? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, das wäre im Prinzip möglich, dass du mich anschreibst oder anrufst oder was auch immer und mich dann fragst, ob ich nicht ein schönes Verstappen oder wahrscheinlich eher für dich ein Alpin-Foto habe. Das ist möglich, klar, logisch. Also wir verkaufen unsere Bilder dann nicht nur an die Medien oder so, da kann auch im Prinzip jeder Private auf uns zukommen, wenn der da ein Interesse an einem Foto hat.
Und wie kann man das machen? Also, was müsste man tun?
Da geht man am besten über die Webseite, sucht sich ein Foto aus und nimmt dann Kontakt mit mir auf.
Und was kostet das so? Also, das ist ja generell so eine Frage, ne? Ich meine, also Fotografie, ihr müsst ja von irgendwas leben, ja? Also,
ja, genau.
Die Fotos sollen auch verkauft werden. Wie muss man sich das vorstellen, wenn dann auch Unternehmen auf euch zukommen und sagen, okay, oder Redaktionen auf euch zukommen und sagen, ja, okay, dieses und dieses Foto wollen wir haben. Unterscheiden sich die Preise dann zu dem, was jetzt wir, wenn wir Interesse an einem Foto von euch hätten, oder wie läuft das Ganze?
Das ist immer ein bisschen abhängig, über welche Plattform die Fotos verkauft werden. Manche Kunden, die kaufen komplette Pakete an Fotos. Manche Kunden, die kaufen die Fotos einzeln am Stück und das variiert immer. Die schlechtesten Preise gibt es eigentlich, wenn es über Imago verkauft wird. Da bleibt ja relativ wenig an so einem Foto hängen. Wenn es dann direkt über die Agentur gekauft wird, dann kostet so ein Foto auch schon mal schnell 100 Euro pro Stück.
Das, also ich finde es vollkommen gerechtfertigt. Erstens, ja, weil ihr leistet da harte Arbeit. Da geht jede Menge rein, Arbeitszeit, aber auch Kosten, die ihr habt. Ja, ihr müsst ja auch auf euer Budget achten.
Genau.
Und das alles. Also ich finde, da, natürlich kann man sich ärgern, wenn das Lieblingsfoto von einem Fotografen, das man sich machen lässt, irgendwie 100, manchmal sogar 200 Euro kostet. Aber man muss immer auch bedenken, was da reingeht, ja, und dass da jemand seinen Lebensunterhalt mitverdienen möchte. Und das ist dann keine Abzocke, sondern ich finde, das ist einfach ein Honorar für eine Arbeit, die sehr viel Arbeit ist.
Genau, die Kosten, die wir haben, die sind natürlich auch relativ hoch. Die Reise zu den Rennstrecken, die Unterkünfte am Grand Prix-Wochenende sind immer sehr teuer. Die Mietwagen, die man braucht, die Flüge, die man braucht, sind teuer. Die Kameraausrüstung ist extrem teuer. Das muss ja dadurch alles irgendwo auch refinanziert werden, damit sich das alles lohnt und rechnet. Und dann sind das meiner Meinung nach auch gerechtfertigte Preise. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, wofür das genutzt wird, das Bild. Für einmaliges Benutzen im Social Media sind die Bilder dann deutlich günstiger als auch für Printausgaben. Und ja, das sind aber alles Preise, die dann die Agentur, wo wir den Vertrieb drüber machen, die das dann festlegen.
Also ich kann wirklich nur sagen, ich kenne ja deine Arbeit sehr gut. Und jedem auch unserer Hörerinnen und Hörer, der sich wirklich mal überlegt, vielleicht fürs Hobbyzimmer oder fürs Gamingzimmer sich da so ein Formel-1-Bild machen zu lassen, da kann ich den Bernd und CircuitPix auf jeden Fall empfehlen. Da sind wirklich tolle Bilder dabei und ich bin auch selber ein großer Fan eurer Arbeit.
Dankeschön.
Ja, kann ich auch genauso unterschreiben. Bernd, Abschlussfrage. Die Fotografie und die Formel 1. Warum funktioniert das so gut? Weil es gibt so viele geile Bilder in der Formel-1-Geschichte, die von Fotografen festgehalten worden sind. Legendäre Bilder, ikonische Bilder. Ich finde die Formel 1 als Motiv, als Fotomotiv unfassbar interessant. Ich als Laie, warum ist es für dich als Fotograf so besonders, die Formel 1 zu fotografieren?
Ja, die Action an der Rennstrecke, diese enorme Geschwindigkeit, das ist halt einfach das, was mich fasziniert an der Formel 1. Und das ist halt dann auch das, was Spaß macht zu fotografieren. Die Herausforderung, das reizt, glaube ich, einfach jeden Fotografen. Es ist einfach was anderes, ein Auto, was mit über 300 km/h über die Rennstrecke fährt, zu fotografieren, als vielleicht den Fußballspieler, der gerade einen Eckstoß oder einen Elfmeter schießt. Wobei das auch eine Herausforderung ist, Fußball zu fotografieren, aber die Formel 1, die reizt mich einfach am meisten, weil die Action einfach so groß ist da.
Liebe Leute, checkt circuitpix.de aus. Ihr könnt Bernd auch bei Instagram finden. Da hat er auch eine Seite, bernderlhoff-circuitpix.de. Könnt ihr einfach mal reinklicken, reinfolgen. Bitte macht das, unterstützt die Arbeit und lieber Bernd, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war ein unfassbar interessantes Gespräch, wie ich finde. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sehen das ganz genauso. Und erstmal dir weiter gute Besserung.
Dankeschön. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke. Das freut uns. Und immer gute Fotos, auch in Zukunft, auch für deine Kollegen nur das Beste. Und die sehen wir ja dann auch immer wieder an den Rennstrecken, ja, genau, wenn wir auch vor Ort sind.
Ja, auch von meiner Seite aus schön, Bernd, dass wir nach vielem Hin- und Herschreiben jetzt uns auch mal sprechen durften und es war sehr spannend und ich finde die Einblicke, die du uns hier geliefert hast, wirklich toll und auch von meiner Seite aus eine Riesenempfehlung für dich, dein Team und eure Homepage.
Dankeschön.
Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gehen wir vom Standbild zum Bewegtbild. Tobi Bannerfeld, Kameramann und Produktionsleiter bei Sky Deutschland seit 2019, an der Formel-1-Strecke oder an den Formel-1-Strecken mit dabei. Da sind wir sehr gespannt drauf, was er zu erzählen hat. Das hört ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nochmal vielen Dank an Bernd Erlhof für den Besuch. Super interessante Einblicke in die Arbeit eines Fotografen und jemand, der auch ständig im Fahrerlager, an der Strecke, in der Boxengasse unterwegs ist. und die Bilder einfängt, die dann bei Sky Deutschland zu sehen sind, ist unser zweiter Gast in der heutigen Ausgabe unseres Sonderpodcasts Formel 1 durch die Linse. Ich war jetzt schon etwas länger an ihm dran, aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist ja auch super viel zu tun für diesen Mann. Er muss immer hin und her fliegen durch die ganze Welt. Und er ist nicht nur für die Kamera zuständig, aber dazu gleich mehr. Wir freuen uns sehr, dass Tobi Bannerfeld bei uns zu Gast ist. Hallo Tobi.
Ja, hallo Kevin, hallo Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Erstmal, wie froh bist du, dass jetzt Sommerpause ist?
Ja, ich glaube, da geht es mir wie allen anderen auch, die mit der Formel 1 zu tun haben und die Weltreisen. Die Sommerpause, da freut sich jeder drauf und ist wirklich bitter nötig. Und von daher, ja, bin schon froh, dass wir jetzt ein bisschen Pause haben, ein bisschen Ruhe haben, die Kräfte wieder sammeln können für die zweite Saisonhälfte und dann wieder angreifen können.
So, jetzt können sich ja viele zumindest unter deinem Namen was vorstellen, ja, weil ganz häufig auch in den Übertragungen bei Sky Sascha und Ralf ja auch von Tobi sprechen, unser Kameramann Tobi, ja, wie früher das Kamerakind in 1, 2 oder 3, bist du der große Kamerajunge, weil du bist ein ganz schöner Riese, das muss man auch mal festhalten. Erzähl mal erstmal ein bisschen was über dich, wer bist du eigentlich, wer ist Tobi Bannerfeld?
Wer ist Tobi Bannerfeld? Gut, also ich lebe in München, bin 41 Jahre, verheiratet, arbeite seit 2011 bei Sky und seit 2019 kümmere ich mich eben um die Formel 1 als Kameramann erstmal und dann seit 2021 auch noch als Produktionsleiter. Und ja, mit der Formel 1 hatte ich schon Berührungspunkte, beziehungsweise war ich auch schon Fan, als ich ein kleines Kind war. Meine Familie war sehr Formel 1 affin und von daher haben wir da wirklich auch die goldenen Zeiten ja miterleben dürfen mit Michael und dann eben auch mit Sebastian. Und ja, man kann es wirklich so sagen, mein Hobby zum Beruf gemacht, mehr. Ich fotografiere auch sehr gerne und wie gesagt, bin auch ein großer Formel 1 Fan und am Ende, dass ich jetzt alles vereint irgendwie dann vor Ort auch bei der Formel 1 umsetzen kann und machen kann, ist natürlich ein Sechser im Lotto und das ist das, was ich so mache.
Es ist doch immer noch was Besonderes, wenn man so, also du bist ja jetzt schon sehr lange dabei. Ich weiß nicht, ob sich das bei dir irgendwann abgenutzt hat, aber es erlebe ich ja ganz häufig, auch wenn ich dann mal im Fahrerlager sein darf, was für mich ja, ich war jetzt noch nicht so häufig da und durfte da arbeiten, aber immer was Besonderes ist, dass da eben auch so eine besondere Arbeitsatmosphäre herrscht. Dann bist du ja meistens dann auch im TV-Compound oder dann eben halt noch näher dran als wir im Fahrerlager selbst. Aber dieses Arbeitsumfeld Formel 1, das ist schon speziell, oder?
Das ist absolut speziell und ich finde, es ist extrem familiär vor allem auch. Also gerade die Leute, die da regelmäßig unterwegs sind, man kennt sich, man schätzt sich auch, man hilft sich auch gegenseitig und die Connections, die man da auch knüpfen kann, die helfen einem auch wirklich jedes Wochenende mehr oder weniger. Also es gibt ja verschiedenste Bereiche, wo wir auch profitieren davon, sei es die Leute vom Sport Signage zum Beispiel, die ganzen Brandings machen an der Strecke und sowas. Oder halt eben auch verschiedene andere Broadcaster. Also man hilft sich auch gegenseitig und die Atmosphäre absolut. Man kommt rein und es nutzt sich nicht wirklich ab. Also natürlich gewöhnt man sich dran. Ja. Also es ist, ich mache das jetzt eben seit 2019 bei Sky und es ist schon eine gewisse Anzahl an Rennen, die ich auch jedes Jahr mache. Und von daher ist es schon ein gewisses Gewohnheitsding auch, wenn man dann in den Paddock kommt, beziehungsweise dann in der Pitlane auch unterwegs ist. Aber die Magie, finde ich, verliert es nie und hat es bis jetzt auch noch nicht verloren. Ich hoffe, dass es auch so bleibt.
Was hat dich prinzipiell dazu bewogen, Kameramann zu werden? Wie ist es dazu gekommen?
Wie gesagt, ich habe schon immer auch gerne fotografiert und dann lag das nahe, irgendwie auch was zu machen mit Fotografieren oder Filmen eben und habe dann eine Ausbildung angefangen bei einem Regionalfernsehsender in meiner Heimat in Amberg, Oberpfalz TV, schöne Grüße auch, und habe dann dort Mediengestalter Bild und Ton gelernt. In dieser Ausbildung, da lernst du ja dann alles, also von Schnitt über Kamera, Bildmischung, Ton und solche Sachen und für mich war eh klar, dass die Kamera das Ding ist, worauf ich Bock habe, was ich gerne tue. Und dann hat man sich da ein bisschen weiterentwickelt auch, seine gewissen Bereiche gesucht. Bei mir war es viel mit Autos auch. Dann irgendwann durch eine glückliche Fügung eben 2019 bei Sky die Möglichkeit bekommen, die Formel 1 zu machen und seitdem auch mit dabei. Ja.
Was ist das Besondere für dich an der Arbeit mit der Kamera? Also was ist das, was dich so fasziniert und so dabei hält, mit der Kamera zu arbeiten und dass du das, was du ja auch aus Leidenschaft gemacht hast, das Fotografieren weiterzuentwickeln und jetzt diese Bilder einzufangen, die in ganz Deutschland gesehen werden, aber dadurch, dass Sky natürlich auch eine große Familie ist, ja auch in ganz Europa verwendet werden?
Es ist einfach, dass du so nur rankommst. Also das ist wirklich, ich habe das auch schon mal gesagt, ich sehe mich so ein bisschen als den verlängerten Arm des Zuschauers auch vor Ort, weil ich meine, gerade im Grit am Sonntag zum Beispiel, das ist immer noch, das übt eine wahnsinnige Faszination auch auf mich aus. Ich bin ultra glücklich, dass ich da rauf und runter rennen kann bei jedem Rennen. Und dann so nah an die Autos und an die Fahrer zu kommen, das ist natürlich unfassbar und macht nach wie vor auch wahnsinnig Spaß. Und das ist einfach diese Nähe, die man eben auch zum Beispiel in der Pitlane hat, wenn man die freien Trainings begleitet, wenn ich da mit Timo oder mit Ralf dann eben unterwegs bin, dass man so nah an die Autos rankommt, dass sie so nah an einem vorbeischießen und man das eben alles dem Zuschauer zeigen kann und zeigen darf in dem Moment. Das ist einfach der Punkt oder das, was mir am meisten Spaß macht. Was mir auch so einen Push gibt, jedes Mal, weil ich meine, die Saison ist lang und man kriegt natürlich irgendwann mal ein bisschen auf dem Zahnfleisch, aber am Ende diese Nähe, die man da eben der Kamera hat und dass man da eben so nah rankommt an die Autos, an die Fahrer, und so nah dran dabei sein kann oder dabei sein kann, das ist eben das, was der Reiz auch ist.
Was sind besondere Herausforderungen an der Strecke für dich als Kameramann, auch im Umgang mit den ganzen Sachen, die man rund um die Formel 1 natürlich beachten muss?
Gut, zum einen Wetter. Also das ist natürlich, das ist immer so ein bisschen ein Thema, hängt immer davon ab, wie das Wetter ist. Also wir hatten ja auch schon wirklich alles inzwischen in den letzten Jahren von extrem kalt, dann bis extrem heiß, hohe Luftfeuchtigkeit, zum Beispiel in Singapur, dann Regen. Regen ist natürlich immer so ein Thema, da hat eigentlich überhaupt keiner Bock drauf. Ich meine, auch wenn es natürlich fürs Rennen oder für die Sessions oder fürs Qualifying mega ist, wenn es ein bisschen regnet und ein bisschen Spannung dadurch auch entsteht. Aber für uns ist Regen natürlich ein bisschen nervig, weil du musst gucken, dass die Linse sauber bleibt. Du musst schauen, dass da kein Wasser reinkommt irgendwie. Man arbeitet dann mit dem Regenschutz, was immer so ein bisschen auch, ja, sag ich mal, das schwieriger macht irgendwie. Blendeschärfe etc. Du hast deine Hände dann immer drunter unter diesem Regenschutz und ja, solche Sachen. Das sind Herausforderungen dann natürlich auch gerade im Grid am Sonntag, wenn es extrem voll ist, dass man sich da durchkämpfen muss. Man muss trotzdem immer schauen, dass man die Autos natürlich heil lässt und nicht irgendwie dagegen rennt. Man muss auch schauen, dass man die Leute nicht über den Haufen rennt. Gerade an Orten wie Monaco oder Las Vegas. Las Vegas letztes Jahr zum Beispiel war eine absolute Katastrophe, sage ich ganz
Ja,
ehrlich,
das
was
habe ich mir
Bild
schon
angeht. Ich
gedacht.
meine, du warst selber vor Ort, du hast es selber miterlebt.
Ja.
Also das war unfassbar, was da los war. Und das macht halt dann irgendwann, dann macht es wirklich auch keinen Spaß mehr, sondern es ist einfach, du bist nur durchgedrückt und es interessiert die Leute auch gar nicht, ob du irgendwie hier von Broadcaster bist oder ob du Privatperson bist oder ob du irgendwie von der schreibenden Zunft bist oder Fotograf. Das ist denen egal, ja. Die rennen dir da rein, die drücken dich auf die Seite, damit sie irgendwie noch schnell ein Selfie im besten Fall vom Auto bekommen oder von irgendeinem Fahrer. Und das ist den Leuten einfach echt wurscht, sage ich mal. Und das sind so Herausforderungen, wo du denkst, so, boah, nee, das muss jetzt nicht sein. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das macht immer wieder Spaß, besonders das Grid am Sonntag.
Was man bei euch auch merkt, finde ich, ihr seid bei Sky wirklich eine sehr eingeschworene Truppe. Also das fällt einem immer wieder auf, auch auf den Social Media Kanälen von euch. Dir kann man ja auch zum Beispiel folgen, bei Instagram zum Beispiel unter Tobi-Bannerfeld. Also das solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr auch mal so ganz spezielle Backstage-Einblicke bekommen wollt. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Aber was mir so aufgefallen ist in den letzten Jahren bei Sky, ist tatsächlich so dieser Zusammenhalt, der das Team auch oder den das Team auch wiedergibt, auch so rund um das Wochenende herum. Also dass man zusammen essen geht, dass man aber auch an der Strecke immer sehr, sehr nah beieinander ist. Ich habe das Gefühl, das hat sich nochmal ein bisschen enger entwickelt. Also wenn man auch den Zusammenhalt mit den Experten zum Beispiel sieht, also man sieht ja auch immer von dir regelmäßig dann auch Schnappschüsse mit Timo und mit Ralf und mit Peter ja sowieso. Also das macht dann, glaube ich, nochmal eine ganze Menge mehr aus, wenn dieses Teamklima so positiv ist, wie es bei euch zu sein scheint.
Das ist absolut positiv. Also da wirklich, das ist eines der besten Teams, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, was Außenübertragung angeht. Das macht wirklich Spaß und wie du sagst, ja, wir haben natürlich auch extrem Glück mit den Leuten, mit denen wir da eben vor Ort unterwegs sind. Also sei es jetzt Peter oder Sandra oder Sascha sowieso. Und dann hast du natürlich unfassbar dankbare Experten mit Timo und Ralf, die wirklich so viel mitmachen auch, ja. Und ich meine, das muss man wirklich mal sagen. Also muss erstmal solche Experten finden, die für die ganzen Sachen, die wir so drehen und die langen Tage, die wir auch haben, die dann so parat stehen auch und auch drüber hinaus, jetzt nicht nur vor Ort, sondern auch Sachen, wie zum Beispiel die Analyse am Montag dann nach den Rennen, dass die sich dann da auch nochmal hinsetzen und da auch nochmal sich Zeit nehmen, um eine Analyse für Sky Sport News oder bei Sky Sport News zu machen. Also wir haben da extrem dankbare Experten, die sind beide natürlich sehr unterschiedlich, aber das passt passt perfekt genauso ins Team rein auch. Und wie du sagst, es ist unfassbar harmonisch. Aber das sind jetzt nicht nur die Leute, die ich da gerade aufgezählt habe, sondern es sind ja noch mehrere. Wir haben ja natürlich auch die ganzen Techniker mit dabei, die ja auch mit uns um die Welt reisen und auch wirklich hart arbeiten müssen, aufbauen müssen etc. Und das muss natürlich dann auch passen, weil du bist ja, sag ich mal, wirklich im Worst Case 24, im Worst Case in Anführungsstrichen, 24 Wochen am Stück zusammen, nicht am Stück, aber 24 Wochen im Jahr zusammen. Und das muss halt passen, menschlich auch, und dass du ja nicht irgendwie mal auf den Zeiger gehst halt. Und da, das ist wirklich top. Also da haben wir eine richtig gute Crew am Start.
Wie viele Leute seid ihr dann so aus Deutschland mit Technikern und Co. einbezogen an so einem Rennwochenende?
Also das sind zwischen 12 und 13, 14 Leute, die wir da nur für Deutschland vor Ort haben. Dadurch, du hast ja gesagt, wir sind eine große Familie mit Sky UK und Sky Italien eben auch, wovon wir alle natürlich profitieren auch, was den Zugriff auf andere Experten angeht. Und dann kommen natürlich die ganzen Techniker noch mit dazu, die Audio Guarantee, Vision Guarantee, dann die ganzen RF-Techniker, die dafür sorgen, dass wir unsere Drahtlostechnik ohne Probleme nutzen können. Cutter haben wir dann natürlich auch, beziehungsweise UK eben mit vor Ort und Rigger, die ganzen Kabel ziehen. Und also es ist wirklich schon ein riesen Haufen, den wir da vor Ort haben. Also im Schnitt, sag ich mal, sind wir da mit 50 bis 60 Leuten am Start, alle zusammen.
Das ist schon eine ganze Menge. Und finde ich immer, absolut. Also das ist ja auch tatsächlich was, meine größte Neugier dabei, ins Fahrerlager zu kommen zum Beispiel, war nicht nur unbedingt natürlich auch mal wirklich mit den Fahrern zusammenzuarbeiten und so, das fasziniert mich natürlich auch, aber ich bin so einer, ich mag das ja total, Sachen zu sehen, die man sonst nicht so sieht, ja, also wie arbeiten Fernsehteams, wie arbeiten aber auch die Formel-1-Teams, ich finde, es gibt wenig spannendere Momente für mich persönlich einfach so, als nach dem Rennen durchs Fahrerlager zu gehen, weil ja dann auch langsam schon der Abbau losgeht. Und als wir dann in Barcelona waren zum Beispiel dieses Jahr, wie einfach der Abbau schon super schnell vorbei war, weil es war ja auch direkt danach die Woche, ging es zum nächsten Rennen weiter. Und Abbau ist eine Sache, Aufbau ist auch so eine Sache. Und das finde ich bei dir ja auch interessant. Die Leute denken, ah ja, der ist der Kameramann, ja, der macht da nur, macht die Kamera und dann war's das. Aber du bist immer schon sehr, sehr früh an Rennwochenenden auch schon vor Ort, ne?
Genau, also also ich bin ja noch Produktionsleitung auch für die Formel 1 bei Sky. Ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Keoni, der kümmert sich um die Akkreditierungen, Flugbuchungen, Hotel und solche Sachen. Ich kümmere mich ums Budget und technische Umsetzung dann vor Ort. Das heißt, einer von uns beiden muss eigentlich immer schon gleich am Anfang der Woche vor Ort sein. Das heißt, ich fliege meistens am Montagabend in Europa oder teilweise halt, wenn es nach Asien geht, dann fliegst du eben schon mal am Sonntag auch oder in Las Vegas fliegen wir am Samstag. Und genau, dann haben wir halt die Aufbautage. Das sind dann im Normalfall Dienstag, Mittwoch. Wo dann eben wirklich alles, die Kabel gezogen werden, die Antennen aufgebaut werden und alles getestet wird mit München beziehungsweise eben mit London, dann eben auch die ganzen Leitungen durchgepiepst dann eben auch und ob alle Videosignale sauber ankommen, solche Sachen. Und das braucht auch seine Zeit, also 2 Tage, das ist auch eh schon sportlich, muss man sagen. Also früher hat man das in 3 Tagen gemacht, also da war der Montag auch noch ein Aufbautag. Jetzt ist es so, dass wirklich Dienstag, Mittwoch nur noch aufgebaut wird. Auch das schaffen wir. Wir haben da wirklich ein tolles Team im Hintergrund auch. Und dann am Mittwoch im Normalfall gehen wir dann den RF-Walk. Das ist dann so Mittwochnachmittag. Da gehen wir dann eben die ganzen neuralgischen Punkte an der Strecke ab oder beziehungsweise im Fahrerlager, beziehungsweise im Pitlane und Haupttribüne, solche Sachen, ob da wirklich alles funktioniert, also Audio, also In-Ear-Monitorings für die Moderatoren, die Kameras, ob der Monitor spielt, den wir auch mit dabei haben, damit eben Peter zum Beispiel und die Experten auch sehen, wenn irgendwas zugespielt wird, solche Sachen. Das wird dann eben am Mittwoch getestet, am Donnerstag beginnt dann mehr für uns ja das Wochenende schon mit dem Warm-up auch und mit Interviews.
Wenn du jetzt mal so, du hast ja schon viele Strecken gesehen, an welcher Strecke lässt es sich besonders gut arbeiten und welche Strecke ist zum Arbeiten auch wirklich ein Mist?
Österreich zum Beispiel ist eine der Strecken, die sehr gut zum Arbeiten ist, weil der TV-Compound auch in der Nähe ist, direkt vom Paddock, also vom Fahrerbereich. und die Kabelwege auch relativ gut sind oder gut zu erreichen sind, auch gut, was richtiger Mist ist, aber das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung, ist Monaco. Das hat einfach viele Gründe. Erstens geht es darum, die Kabel ziehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Du musst da teilweise an Hausfassaden irgendwie die Kabel entlang ziehen. Die Kabelwege ändern sich eigentlich fast, wie du es so bist, Jahr für Jahr irgendwie, weil auf einmal dann der Formel 1 einfällt, so, ja, ach nee, da passt mir dann doch nicht, wenn da die Kabel liegen. Sucht euch einen besseren Weg. Du suchst natürlich immer so den bestmöglichen Weg, um die Kabel so schnell wie möglich auch abzubauen oder wegzuziehen wieder nach Rennende am Sonntag, damit du einfach mit dem Abbau schnell vorankommst auch. Also jeder Sender hat da auch so ein bisschen seine kleinen geheimen Routen, die dann genutzt werden, zum Beispiel fürs Kabelziehen. Dann Monaco macht auch schwierig, dass es einfach in der Mitte zwischen Italien, Frankreich auch ist und dann auch die Mobilfunknetze reinknallen von allen Ländern auch und dann hast du die ganzen Yachten mit ihrem Radar, was dann auch mal ein bisschen Probleme verursacht bei der F-Technik, also bei den Monitoren und bei unserer Kamera und bei unseren Audiomischern auch und das sind so Sachen, das braucht kein Mensch, die Probleme, die wir da haben, aber gehört alles mit dazu, es gehört einfach, das sind die Herausforderungen, die wir einfach haben, ja.
Wie sieht ein normaler Arbeitstag für dich aus? Also nehmen wir jetzt mal an, also der Arbeitstag eines Kameramanns in dem Fall, nicht des Produktionsleiters, sondern wenn du die Formel 1 durch die Linse beobachtest, wann geht so ein Tag los, wann endet so ein Tag für dich und was passiert da so?
Also ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Europa-Rennen, also wir fahren da im Normalfall eigentlich so gegen 10, halb 10, 10 an die Strecke. Dann haben wir unser Meeting eben mit München, mit den Kollegen, die dann in der Regie sitzen, die dann Ablaufredakteur eben sind und Leiter der Sendung, mit den Tonkollegen in München auch. Und da sind alle dran beteiligt, also da sitzen wir alle zusammen, besprechen die Sessions. Also jetzt sagen wir mal, es ist ein Freitag, dann besprechen wir das erste Freitraining, wen haben wir da als Gast dann und wo machen wir das, dann gucken wir natürlich, dass wir so gut wie möglich von den Positionen stehen können, also entweder ganz nah dann in der Pitlane eben vor dem Auto, vor der Garage, dann eben des jeweiligen Teams oder wir schauen, dass wir es im Fahrerbereich irgendwo machen oder in Europa haben ja dann die Teams ihre Hospitalities mit dabei, wo dann auch so Dachterrassen dabei sind, also sie suchen dann immer schöne Positionen auch. Dann machen wir eben die Session, dann ist es oftmals so oder eigentlich immer so, dass ich dann bei allen Trainingssessions auch in der Pitlane unterwegs bin oder einmal an der Strecke dann eben. Das heißt, ein Experte geht mit mir mit oder wenn der Experte oben bei Sascha kommentiert, gehe ich alleine durch die Pitlane, schaue, was so los ist, gucke, ob es irgendwelche Specials gibt, irgendwelche Sachen, die da gerade passieren, die interessant sein könnten für Sascha auch oder eben für die Zuschauer. Gibt es dann meistens nach München weiter, so hier, guck mal, da und da ist das und das Thema gerade. Dann nehmen die mich in Split mit rein. Dann haben wir das zweite freie Training. Wenn wir eben vom Freitag ausgehen, da ist ähnlich. Und dann haben wir nochmal ein Meeting eben am Abend nach der Session, nach dem zweiten freien Training zum Beispiel. Und dann fahren wir gegen 18 Uhr, 19 Uhr wieder zurück ins Hotel.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Was mich mal sehr interessieren würde, Tobi, wie genau gestaltet sich dieses Zwischending? Du sagtest ja gerade, du bist nicht nur der Kameramann, sondern auch der Produktionsleiter. Ist das dann, oder was machst du dann in den Zeiten, wo du nicht mit der Kamera durchs Grid gehst oder durchs Paddock? Wie gestaltet sich das da?
Ja, es gibt immer mal wieder irgendwelche Themen, die auftauchen, das heißt Sky intern, dass mal mit dem Budget irgendwelche Themen sind oder dass mit der Formel 1 Themen gibt, die man dann auch bespricht oder besprechen muss. Oder eben auch Sky intern mit UK und Italien. Und diese Sachen versuche ich dann natürlich im besten Fall nicht an der Strecke zu machen, sondern mich da wirklich erstmal voll und ganz auf das Rennwochenende zu konzentrieren. Manchmal geht's nicht, dann entweder springt dann Keoni eben, also mein Kollege, rein und übernimmt das dann dankenswerterweise. Oder ich kann das aufschieben, zum Beispiel auf das die Woche nach dem Rennwochenende, dass ich dann zum Beispiel Dienstag, Mittwoch, wenn ich jetzt nicht gerade wieder an der Strecke bin, wenn es ein Double- oder Triple-Header ist, dann bin ich im Büro in München und beziehungsweise unter Föhring, wo ja Sky seinen Hauptsitz hat in Deutschland und dann sitze ich im Büro und arbeite dann diese Mails ab. Also ich versuche das schon irgendwie so zu legen, dass es mich jetzt nicht unbedingt am Rennwochenende groß tangiert, sondern dass ich das irgendwie ein bisschen nach hinten schieben kann. Aber klar, es gibt zum Beispiel auch Termine mit der Formel 1, das ist manchmal auch ganz hilfreich. Dann sind die Kollegen vom Formula One Management, sind ja dann auch mit an der Strecke. Dann kannst du dich da mal ganz kurz auch in der Hospitality bei denen treffen und Themen besprechen. Also es hilft ja manchmal auch, wenn die alle vor Ort sind, dann geht es auch schneller, als wenn du das per Mail machst.
Okay, also ist es möglich für dich, das wirklich so zu trennen, dass du das eine und das andere separat voneinander machen kannst?
Im Normalfall schon, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt, was auch passieren kann und was wir ja teilweise auch schon hatten. Manchmal sieht es der Zuschauer gar nicht, aber ja, zum Beispiel so Sachen, jetzt als hier das mit CrowdStrike war, dieser Ausfall da eben, da bin ich gerade in Ungarn wach geworden, hatte ich schon ein paar Anrufe auf dem Handy, das war ja um 7 Uhr in der Früh oder um 7.30 Uhr. Und dann stehst du da auf und denkst dir so, okay, was ist denn jetzt los? Und dann rufst du die ersten Leute an und dann heißt so, okay, hier übrigens, das könnte uns jetzt auch beeinträchtigen, bei der Formel 2, bei der Formel 3, was es ja leider auch ein bisschen getan hat dann am Ende. Wir konnten zum Beispiel keinen deutschen Kommentar anbieten erstmal. Das hat sich dann Gott sei Dank auch gelöst, das Problem. Aber da stehst du erstmal da und denkst dir, okay, jetzt erstmal Problemlösung, bevor wir an die Strecke fahren. Also da hatte ich schon ein paar Anrufe dann getätigt, bevor wir überhaupt in die Strecke los sind. Von daher, das gehört mit dazu. Aber Gott sei Dank, dreimal auf Holz klopfen, passiert das jetzt nicht häufiger, aber braucht auch keiner.
Okay, dann hätte ich tatsächlich noch eine Frage. Du hattest ja gerade gesagt, dass du ja regelmäßig dabei bist. Wie viele Rennen machst du im Jahr ungefähr? Kann man das so ein bisschen konkretisieren?
Das kann ich dir ganz genau sagen. Also im Normalfall war dieses Jahr geplant, dass ich 20 Rennen mache, also 4 aussetze. Ich kann das Gott sei Dank auch selber mir legen, welche Rennen ich aussetze. Das war jetzt zum Beispiel in der ersten Saisonhälfte, war ich nicht in Kanada und nicht in Spanien. Und jetzt leider auch krankheitsbedingt nicht in Belgien. Und in der zweiten Saisonhälfte lasse ich eben Monza und Aserbaidschan aus. Also das schaue ich und kann ich mir Gott sei Dank auch selber so gut legen, dass es für mich, für meine Frau auch passt, dass wir da Urlaub machen können. Und weil 20 Rennen ist natürlich schon ein Brett. Also ich ziehe da meinen Hut davor, vor den Leuten, die wirklich alle Rennen machen. Also von den Mechanikern, vor Peter auch zum Beispiel, der normalerweise auch alle Rennen macht. Das ist natürlich schon so ein Riesenranzen, den du da hast. Aber also 20 sind es dieses Jahr bei mir geplant gewesen. Jetzt wären es am Ende wahrscheinlich 19.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Ich war auch in Ungarn und auf meinem Rückflug hatte ich ein paar Leute von Red Bull Racing im Flugzeug, die dann in Düsseldorf mit mir gelandet sind und sofort weiter nach Belgien zum nächsten Rennen. Also da wirklich Chapeau auch von meiner Seite aus. Das finde ich echt cool, wie ihr da das alles so macht.
Ja, das ist wirklich, also muss ich sagen, das müssten die Leute mal so wirklich miterleben. Auch ich meine, es hat so, jeder denkt sich so, ja, die Formel 1, absolutes Top-Ding, was einen Job angeht auch. Und unbedingt, das will ich unbedingt auch machen. Und wir schreiben auch viele Leute bei Instagram und sagen so, boah, mein absoluter Traumjob. Ich denke mir so, ja, klar, wäre wahrscheinlich für die ersten paar Rennen ein Traumjob für dich, aber irgendwann wird es halt dann auch zäh während der Saison. Und ich meine, das ist ja auch schon oft genug thematisiert worden, dass der Rennkalender einfach extrem groß ist, dass es wirklich sehr viele Rennen sind und im Zweifel sogar noch mehr werden. Ich meine, Rennen 25, glaube ich, steht da trotzdem immer noch so immer mal wieder im Raum, dass es das auch noch geben soll. Und das ist schon, also 24 Rennen dieses Jahr, das ist schon Wahnsinn. Und auch da, klar, die Mechaniker nochmal, das ist ja eine absolut andere körperliche Belastung auch, die wir teilweise haben. Ich meine, die kommen da auch an und bauen sofort die Garage wieder auf. Bei uns ist es ja nicht anders, auch von den Technikern her, die ja sofort auch die Kabel wieder ziehen, wenn sie dann am Dienstag gelandet sind, Dienstagabend mal schlafen gehen und dann am Dienstag, Montag landen und dann am Dienstag an der Strecke sind. Also das ist klar, es ist schon körperlich fordernd auch, ja.
Wie machst du das? Nee, Dennis, hast du noch was?
Nee, ich sagte nur, das kann ich mir wirklich vorstellen, ja.
Also ich finde, das ist krass. Also ich war ja letztes Jahr, sollte ich ja in Imola sein, da wurde der Grand Prix ja abgesagt. Da war ich ja nur am Flughafen. Ne? Mhm. Und dann kamen erst die Mechaniker und dann gingen sie wieder. Das ging mich auch innerhalb von ein paar Stunden, haben sich alle wieder die Klinke in die Hand gedrückt. Wie machst du es? Weil das ist auch immer so eine Frage, die ich mir dann stelle. Du bist verheiratet. Wie läuft es bei dir mit dem Familienleben, mit Freunden, mit Freizeit? Also ist ja immer so eine Sache. Man muss ja, wenn man so einen Job ausübt, der wirklich auch viel von dir abverlangt. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass du nach Hause kommst und dann bist du sofort für alle anderen da, sondern dann hast du nochmal Zeitzonenunterschiede. Da muss man dann auch erstmal wieder in der Realität ankommen, weil tatsächlich dieses Arbeiten in der Formel 1, das ist mir halt so aufgefallen bislang, es ist halt eine ganz eigene Welt. Ja, und wenn man dann wieder zurück in den Alltag kommt, dann gerade wenn man dann auch so einen körperlich anstrengenden Job hat wie du, dann kann ich mir vorstellen, braucht das so 1-2 Tage, bis man dann auch wieder voll da ist, oder?
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, du brauchst wirklich ein starkes Umfeld, damit du das so machen kannst. Also wenn ich den Rückhalt meiner Frau nicht hätte, dann wird das überhaupt nicht funktionieren. Also die nimmt mir hier zu Hause so viel ab, viele Themen, die dann unterm Jahr reinkommen auch und um die ich mich dann eben nicht kümmern kann, weil ich halt eben gerade unterwegs bin. Und wenn du da nicht jemanden hast, einen starken Partner auch an deiner Seite, der das so mit erträgt, es ist wirklich, man muss sagen, erträgt, dann funktioniert das nicht. Ja? Also auch bei Freunden, ich meine, ich bin froh, dass ich noch Freunde habe. Ja, also ich meine, es ist immer so ein Thema, so ja, dann schreiben die mir, ey, wollen wir nicht da und da und das machen oder da ist ein Konzert in München oder was weiß ich. Und dann sage ich immer, sorry, ja, da bin ich leider nicht da. Und ich habe dann teilweise auch schon versucht, mit denen so ein bisschen den Rennkalender irgendwie zu schicken, dass sie schauen können, so okay, dann brauche ich gar nicht fragen, was natürlich auch blöd ist, aber wir haben zu Hause zum Beispiel auch so einen riesen Wandkalender, da trage ich wirklich alles ein, also Anreise, Abreise, welches Rennen, ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich irgendwie eintrage, die Zeitunterschiede, damit meine Frau auch weiß, wie wir da auseinanderliegen, solche Sachen. Also das ist schon eine Herausforderung wirklich für alle auch, klar, Familie, Freunde, Frau, die leiden da auch mit Sicherheit drunter und da bin ich mir auch dessen bewusst, dass das eine Herausforderung eben ist für alle und jetzt gerade zum Beispiel, ich fand am Anfang, dass Saison war es auch echt schwierig, weil da hatten wir ja dann diese ganzen Standalone-Rennen, Australien, Japan, China, dann bist du da in Australien, dann fliegst du wieder nach Hause, dann landest du da, weiß ich nicht, Dienstagmittag, glaube ich, bin ich dann hier in München gelandet, bin dann aber Samstag, glaube ich, schon wieder geflogen, also dann bist du wirklich nur ein paar Tage da, dann hast du natürlich einen fetzen Jetlag dann auch irgendwie eben in der Birne und musst aber dann trotzdem irgendwie auch schauen, dass du dein Privatleben irgendwie gemanagt bekommst und auch Zeit mit deiner Frau verbringst und das war wirklich, ist die drei Rennen da hinterher oder dann eben mit Miami auch noch, wo du ja komplett in die andere Zeitzone wieder fliegst, irgendwie nach ein paar Tagen hier in Deutschland. Also da weißt du dann schon, was du gemacht hast und wie gesagt, ich ziehe auch immer den Hut von meiner Frau und auch von meinen Freunden, dass sie das so mitmachen und trotzdem noch bei mir sind und nicht alleine da stehe, ja.
Na, zieh mir mit. Ey, das ist ja das Krasse gewesen, in Vegas letztes Jahr. Wir haben ja auch nochmal, glaube ich, als du in Miami warst dieses Jahr, haben wir mal ein bisschen bei Instagram geschrieben. Ja. Also ich freue mich auf Las Vegas. Ich darf dieses Jahr auch wieder hinfliegen. Ich freue mich sehr drauf. Ich mag es total gerne. Das Einzige, was ich nicht gemocht habe, war die Zeitzone.
Ja.
Ey, die hat mich so, ja, in meinem Leben hat mich, glaube ich, so eine Zeitzone noch nie so mitgenommen wie Las Vegas letztes Jahr, weil die Arbeitszeiten ja auch nochmal komplett am Arsch waren, ja.
Also da muss ich sagen, Las Vegas war eine Herausforderung wie für uns alle auch. Also ich bin kein großer Fan von Las Vegas, das sage ich dir gleich. Das war wirklich, wir hatten natürlich, unser Hotel war in der Nähe vom Flughafen. Dann bist du da irgendwie von der Strecke zurückgekommen, irgendwann in der Früh, weiß ich nicht, was war es, 3 irgendwie, dann bist du ins Hotel gekommen. Dann ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dann hast du da irgendwie noch eine Bar und ein Disco und Casino da im Hotel mit irgendwie. Dann kommst du da rein, dann hast du die ganze Zeit nur Beschallung, die ganze Zeit. Also wirklich rund um die Uhr mit den Fliegern, die dann auch noch vom Flughafen starten und landen. Das haben wir dann auch die ganze Nacht, beziehungsweise es war ja nicht wirklich Nacht für uns, sondern ich meine, wir sind ja früh ins Bett gegangen, dann hast du halt, weiß ich nicht, bis um 12 gepennt, dann bist du irgendwann Mittagessen gegangen irgendwann, dann bist du um 5 an die Strecke gegangen. Also was die Arbeitszeiten anging, war das schon wirklich sehr, sehr anstrengend auch und wirklich für alle. Ich hab mich natürlich auch mit den ganzen Kollegen unterhalten, auch mit anderen Broadcastern und auch Fotografen und die sagen auch, ich weiß nicht, ob ich mir das nächstes Jahr nochmal antue. Und dann kommt halt natürlich auch Schweren hinzu, was wir dieses Jahr eben auch haben, was letztes Jahr eben auch der Fall war, dass von Las Vegas letztes Jahr war es ja, glaube ich, Abu Dhabi, wenn ich mich nicht täusche, das letzte Rennen, genau, und dann musste er da erstmal hinfliegen, weil es war ja ein Back-to-Back-Rennen auch, also was ja wirklich für alle dann nochmal, was den Jetlag angeht, das war ja nochmal komplett einmal auf links gedreht und das ist ja dieses Jahr wieder der Fall, also ich meine, wir fliegen dann von Las Vegas nach Katar, weil das nächste Rennen gleich hinterher ist und dann nochmal Abu Dhabi, also ein Triple-Header hinten raus mit diesen Rennen und mit diesen Distanzen, die wir da haben, beziehungsweise die Distanz von Las Vegas nach Katar. Also das ist schon hardcore, finde ich. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob das fürs nächste Jahr, gut, fürs nächste Jahr ist es ja auch schon mehr so geklärt, aber für die Zukunft, ja, ob das wirklich so zielführend ist, ganz ehrlich.
Das ist totaler Unsinn. Also wirklich, selbst die schreibenden Kollegen, die das machen, wir haben da letztes Jahr auch lange, ich meine, gut, mit Christian Nimmervoll arbeiten heißt, dass du bis 6:30 morgens arbeitest, ja, also von 3:30 nachmittags bis 6:30 morgens im Mediencenter sitzt. Das Gute ist, unser Hotel,
langen Atem, ja.
der Mann ist verrückt. Aber unser Glück war, dass das Medienhotel quasi, also das Mediacenter war im Medienhotel. Und das war echt ganz gut. Also ich glaube, sonst wäre es auch schwieriger gewesen.
Aber der Weg von dort an die Strecke war ein bisschen nervig, oder? Weil das war zumindest, was ich von den Kollegen gehört habe, dass man sehr weit gehen musste, beziehungsweise keine Shuttles gab oder so.
Genau, wir mussten immer über diesen riesen Parkplatz an allen Leuten vorbei. Und also die Wege waren schon knackig. Also wenn man dann mal eben kurz rüber musste, um irgendeine Info einzuholen, das konntest du eigentlich vergessen, weil dann musst du immer die Zeit einplanen. dieser Tripleheader zum Jahresabschluss, der ist total unnötig. Also gerade mit Vegas und dann nochmal in den arabischen Raum zu fliegen, das ist unmenschlich. Das bringt mich eigentlich zu den zwei letzten Themen, die ich hatte. Thema Kalender, wenn du dir aus medienschaffender Sicht einen Kalender backen könntest, also was würdest du optimieren? Du hast ja jetzt auch sehr viel Erfahrung schon gemacht, auch für deine eigene, man muss ja auch drüber reden, ne? Deine eigene Gesundheit und dem Ganzen ist es ja auch nicht zuträglich, wenn du halt mit deiner Größe auch noch ständig in irgendwelchen Flugzeugen sitzt und dann irgendwelche wilden Zickzackkurse fliegen musst. Oder würdest du sagen, man bewegt sich da schon in die richtige Richtung?
Ja, also langsam bewegt man sich da in die richtige Richtung. Also ich glaube, das Problem ist, in Anführungsstrichen, dass Bahrain eben der Saisonstart war. In der Vergangenheit war es halt eben Australien. Und das hilft ja schon mal zum Beispiel, wenn du von Australien dann die ganzen asiatischen Länder oder einen Teil davon abgrasen kannst und da auch schon mal die Rennen fahren kannst. Ich meine, es sind trotzdem, glaube ich, jetzt nächstes Jahr wieder ein paar Standalone-Rennen am Anfang. Also und dann wie ist es denn Australien, Bahrain, Saudi-Arabien? Also Bahrain, Saudi-Arabien hängt da gleich zusammen zwischen Australien und Bahrain, ist glaube ich eine Woche Zeit oder so. Also ich finde halt, man müsste natürlich schon gucken, dass du das da irgendwie dann Japan mit reinnimmst, dann vielleicht auch im besten Fall auch China und dann bewegst du dich so langsam Richtung Europa und dann machst du auch schon mal ein paar Rennen in Europa und nicht nur irgendwie so zwei und dann fliegst du wieder oder dann fliegst du nach Miami oder nach Kanada und dann bist du in Amerika wieder und fliegst du wieder zurück und wieder Europa. Also ich finde so en bloc irgendwie könnte man Europa dann nach Asien oder nach Australien schon mal auch abgrasen, dann fliegst du mal nach Amerika eben, machst dann da ein paar Rennen und dann hast du vielleicht im Zweifel die Sommerpause. Ja, also das ist natürlich so ein Gedankenspiel. Ich weiß natürlich, dass es auch davon abhängt, wie die Verfügbarkeit der Strecken ist und wie die gebucht sind und solche Sachen. Und gerade Miami ist natürlich auch schwierig, weil es keine permanente Rennstrecke ist. Also das sind halt so Sachen, die muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Und die Formel 1 macht es ja nicht zum Spaß. Ja? Also das glaube ich zumindest nicht, weil ich meine, da wird es bestimmt genug Beschwerden von den Teams auch geben und von den Broadcastern. Und ich weiß, dass in der Vergangenheit das auch immer ein Thema war, dass wir das auch an die Formen kommuniziert haben, ey, wie schaut es denn aus? Weil es ist ja natürlich am Ende, wenn ich jetzt aus budgetärer Sicht das betrachte, ja, wir müssen ja auch kalkulieren, was die Transportwege angeht und solche Sachen auch vom Equipment. Und da ist es halt nicht wirklich nachhaltig erstmal. Und zweitens ist es halt auch sehr teuer, ja. Und das ist ja für die Teams das Gleiche. Und ich finde, da könnte man eben sich schon mal mehr Gedanken drüber machen, was da alles am Ende dranhängt und nicht nur die Interessen der Formel 1 berücksichtigen, sondern vielleicht eben auch mal die Interessen der Broadcaster, die ja eben auch ein bisschen was zahlen dafür, ja. Und eben der Teams, weil die Belastung für die Teams ist ja das Gleiche, auch die finanzielle Belastung natürlich, auch, weil die haben ja auch ein bisschen Equipment, um die Welt zu schippern.
Wenn ich da auch nochmal reingrätschen möchte, weil das fände ich jetzt ganz interessant, das Thema Stadtrennen, das wird ja in der Formel 1 immer mehr und so wie ich dich jetzt gerade auch verstanden habe, ist ein Stadtrennen für euch auch nochmal eine zusätzliche Belastung, weil da einfach die Infrastruktur ja so gar nicht gegeben ist. Also ist auch das Thema mehr Stadtrennen für dich eins, was du mit Bauchschmerzen betrachtest?
Absolut. Also ich meine, ich verstehe natürlich den Hintergedanken auch, ja, und den Charme, den ein Stadtrennen auch hat, ja. Ich meine, ich bin ein großer Fan des Singapur Grand Prix, ja, und ich finde es super, dass man da zum Beispiel dann einfach auch jeden Tag an die Strecke zu Fuß gehen kann und nicht mit dem Bus fahren muss. Und in Baku ist es das Gleiche, da sind die Wege auch sehr kurz und ich verstehe den Charme und es sieht optisch natürlich auch mega aus. Also wenn der Hubschrauber da über die Strecke fliegt und das super einfangen kann und das ist einfach, das ist schon top. Also das jetzt einfach mal aus der Kameramann-Sicht betrachtet, verstehe ich den Ansatz natürlich auch und finde da das gut. Aber die Herausforderungen beim Stadtrennen sind natürlich komplett andere. Also nicht nur für uns, ja, sondern das ist ja für Las Vegas, ich meine, das ist ja bekannt, für Las Vegas war die Vorbereitung des Rennens letztes Jahr eine absolute Belastung auch. Und die Leute haben da wirklich drunter zu leiden gehabt, dann eben auch, was die Arbeitswege angeht und die Sperren der Straßen und solche Sachen und Umbaumaßnahmen. Und ich meine, das ist ja dieses Jahr das Gleiche auch wieder. Und von daher für die Leute vor Ort ist es natürlich eine Belastung. Und klar, ein Stadtkurs bringt immer Herausforderungen mit sich, was die Kabelwege angeht und was den RF-Empfang angeht, auch weil teilweise ein Haus irgendwo in der Mitte steht und dann die Antenne verdeckt wird oder solche Sachen und dann musst du wieder gucken, ob du es umbauen kannst. Du kannst deine Antennen auch nicht überall hinstellen. Es gibt ja da feste Regeln. Die Formel 1 gibt uns ja da Pläne vor auch, wo das Zeug zu stehen hat, wie die Kabelwege im besten Fall auch zu sein haben. Und also klar, ein Stadtrennen bringt immer Herausforderungen mit sich. Vom Optischen her finde ich Stadtrennen top. Vom Arbeitsumfeld und was es für eine Belastung mit sich bringt, auch für alle Beteiligten am Ende, sind Stadtrennen natürlich anders.
Ja, das ist, finde ich, wirklich interessant, weil ich sag mal, ich als Fan, das ist ja immer so ein emotionales Thema auch unter Fans, Stadtrennen, aber das sind halt so Punkte, darüber denkt man ja nicht nach. Ne? Man denkt ja eher so an sich, an seine Vergnügen beim Schauen. Aber finde ich auch mal sehr, sehr spannend, mal zu hören, wie das dann wirklich für die Medienschaffenden ist.
Ja, ist einfach wirklich was komplett anderes, als wenn du an einer permanenten Rennstrecke bist, wo es die Möglichkeiten der Kabelwege etc., wo die einfach fest installiert sind. Ich meine, das beginnt einfach in Singapur oder in Baku damit, dass der Gullideckel noch zu ist. Ja? Also das sind so Kleinigkeiten, ja, wo dann das Kabel einmal durchgeführt wird. Ja? Und da musst du erstmal jemanden finden, der dann das Ding aufmachen kann. Dann sind die verschweißt am Ende oder irgendwie sowas. Dann kommen die mit ihren Schweißgeräten an. Das sind so kleine Herausforderungen bei Stadt Grand Prix, die man eben im Hinterkopf behalten muss und die dann eben einfach das Ganze ein bisschen anstrengender machen, auch für alle. Ja.
So, meine Abschlussfrage ist tatsächlich jetzt, die interessiert mich tatsächlich, also brennend. Ist deine Größe Fluch oder Segen für die Arbeit als Kameramann?
Nein, ist absoluter Segen. Also da kann ich ganz kurz und knapp halten oder ich versuche es ja, nein. Also meine Größe ist absoluter Segen, weil ich einfach teilweise über die Kollegen drüber filmen kann auch. Und ich meine, kleiner kann man sich immer irgendwie machen, dann gehst du halt in die Hocke, größer machen ist immer schwieriger. Und von daher, nein, also es hilft mir extrem bei meiner Arbeit. Und gerade wenn du dann zum Beispiel im Grid am Sonntag bist und dann stehen da viele Fotografen ums Auto von Max Verstappen herum und du musst dann einfach über die drüber filmen, das hilft natürlich extrem, genauso halt in der Pitlane eben auch. Also absoluter Segen.
Was war so, hast du so eins, zwei Rennen im Kopf, wo du sagst, so, boah, das waren richtig geile Wochenenden, die haben mir richtig Spaß gemacht, die werde ich nie vergessen?
Schwierig. Also ich finde generell die Rennen in Mexiko eigentlich immer ganz gut. Ich finde die Stimmung da mal sehr schön auch und das Foro Sol einfach, also dieses Baseballstadion, wo er dann eben auch durchgefahren wird. Und wenn du da, ich kann mich da erinnern, ich war da mal irgendwann mit Timo, ich weiß nicht welches Jahr, es war 22 oder 21, glaube ich, war das. Wahrscheinlich 22, da sind wir da im Foro Sol gestanden und die Fans, die Checo-Fans dann eben auch, die dann da ja alle im Stadion auch sitzen und dann sehen die, dass du da mit der Kamera da stehst, dann erkennen die natürlich auch Timo am Ende und dann, wie die da eskalieren. Also es war wirklich, das war Wahnsinn, wir haben eine Live-Schalte gemacht, Timo und ich und dann sind die da völlig aus dem Häuschen gewesen und solche Sachen, die bleiben einfach in Erinnerung oder wenn du da einfach auf dem Podium dann eben auch stehst und da deine Sendung aufmachst, kannst und die Fahrerparade dort stattfindet dann und die fahren da durch und dann jubeln da einfach, weiß nicht, ich glaube 20.000 Leute passen da rein oder sogar mehr, jubeln da den Fahrern zu und das ist einfach ein unglaubliches Erlebnis und da läuft es einfach wirklich eiskalt auch den Rücken runter. Also in Mexiko absolut eines meiner absoluten Lieblingsrennen auch und Singapur finde ich auch super, ist halt einfach das Nachtrennen und ich finde die Stimmung da einfach toll und also, aber da jetzt wirklich explizit irgendwas rauszuziehen, kann ich jetzt gar nicht, nee.
Wir haben auf jeden Fall sehr viel rausgezogen aus dieser Unterhaltung mit dir. Tobi,
freut mich.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in deiner Sommerpause ja auch, muss man ja sagen. Und ja, es war uns eine Ehre, dass du uns hier, dass du ein Teil unserer kleinen Sonderausgabe warst, Formel 1 durch die Linse. Und ich würde sagen, du kommst nochmal vorbei und dann sprechen wir mal ein bisschen über den aktuellen Kram in der Formel 1, weil ich glaube, da kommst du ja auch sehr selten zu, das mal in so einem Format zu machen. Deswegen die Einladung steht, dass du auf jeden Fall nochmal vorbeikommen kannst.
Vielen Dank, ja, freut mich. Hat wirklich Spaß gemacht auch. Und ich meine, ich höre euch ja auch eben regelmäßig. Ich kann es auch sagen, ich höre euch meistens dann beim Reisen. Also im Flugzeug, wenn ich dann da drin sitze, dann denke ich mir so, okay, komm, jetzt hörst du ein bisschen Podcast und da seid ihr natürlich auch mit dabei. Und von daher vielen, vielen Dank für die Einladung und wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass du da warst. Und was ich auch nochmal ganz kurz loswerden möchte, wirklich ein großes Kompliment. Wir haben letzte Woche erst so ein bisschen über das Thema gesprochen und da muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich auch zugegeben, früher zu Premiere-Zeiten, da war es doch eher, dass ich mich da sehr zu RTL hingezogen gefühlt habe, weil eben dieses Team da was war, was einem irgendwie nah war. Und ich finde, das macht ihr jetzt einfach mittlerweile richtig gut. Ihr habt es ja eingangs beide gesagt, man hat einfach das Gefühl, dass da ein eingeschworener Haufen ist, dem guckt man gerne zu und man fühlt sich irgendwie als Zuschauer mittlerweile auch echt als Teil davon. Und das finde ich richtig, richtig cool und diese Entwicklung gefällt mir sehr, sehr gut und da auch wirklich an dich und das ganze Team von mir als Fan und Zuschauer ein Riesenkompliment.
Vielen, vielen Dank. Ja, das geht natürlich jetzt hier schön runter wie Öl, ja. Und ja, ich meine, ich brauchst du jetzt irgendwie keine Gedanken machen. Ich habe ja früher auch bei RTL geschaut auch und kenne natürlich auch hier Flo und Kai und wenn die da rumlaufen, ist natürlich immer noch ein bisschen speziell auch, ja, weil ich mir denke, okay, früher habe ich da auch bei denen geschaut. Aber ja, vielen Dank und das freut uns als Team. Ich spreche jetzt mal fürs Team auch sehr, dass das so gut ankommt und wir werden uns natürlich auch Mühe geben, dass wir das so weiter umsetzen können, auch in den nächsten Jahren.
Ja, absolut. Also ich habe ja in Ungarn auch Peter und Ralf Schumacher kurz getroffen und ein Foto machen dürfen. Auch sehr sympathisch, also war wirklich, wirklich cool.
Ja, nee, sehr schön, ja, freut mich, ja. Danke.
Mich hat sehr gefreut, dass wir heute diese Ausgabe machen durften. Vielen Dank an Tobi, vielen Dank an dich, vielen Dank nochmal an Bernd Erlow für den Besuch in unserer Ausgabe. Und ihr könnt uns gerne euer Feedback schicken. Also wie hat es euch gefallen? Das würde uns sehr, sehr interessieren. Und wie gesagt, Tobi findet ihr unter Tobi-Bannerfeld bei Instagram, wenn ihr ihm da folgen wollt. Und wir hören uns nächste Woche wieder, auch wieder mit einer kleinen Sonderausgabe, da freue ich mich auch schon drauf. Das Thema verraten wir euch noch nicht, müsst euch überraschen lassen, den Podcast überall abonnieren, wo ihr ihn abonnieren könnt, bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer. Lasst gerne Rezension da, wenn ihr mögt und bis nächste Woche, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.